In einem durchschnittlichen Leitungs- oder Mineralwasser in Deutschland sind, ich glaube, 20.000 verschiedene Chemikalien nachweisbar. Und das sind ja tausende Stoffe, die Milliarden verschiedene Reaktionen im Körper bewirken, auch auf Zellebene. Medikamente oder auch, ja, Umweltgifte wie Mikroplastik, die gehen halt bis in den Zellkern und können sich an die DNA binden und können damit auch die Ablesung bestimmter Gene verändern. Mir ist es wichtig zu vermitteln, dass Gesundheit immer Eigenverantwortung ist und dass uns Pillen nicht gesund machen. Das, was wir für uns tun, jeden Tag, das macht uns gesund oder krank.
Du hattest vorhin die tolle Erklärung, dass man sich die Gene auch so wie Schalter vorstellen kann. Wie kann ich die denn jetzt konkret aktivieren? Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Alles-Podcast. Mein Name ist Melina und heute spreche ich mit Martin Auerswald. Er ist biochemischer Berater, Coach und Buchautor. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Martin, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du hast ein neues Buch geschrieben, das da heißt Der Epigenetik-Code, wie du deine Gene positiv beeinflusst und deine Gesundheit nachhaltig stärkst. Fand ich total spannend, bin ich selber drauf gestoßen und habe gedacht, das ist vielleicht ein Thema, was halt mehr Menschen interessieren könnte. Sonst hätte er wahrscheinlich auch kein Buch geschrieben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal mit den Basics starten. Also, wie würdest du Epigenetik jemandem erklären, der davon noch nie gehört hat?
Ist ja, man hört immer wieder, wenn Leute krank werden, ja, ich habe eine schlechte Genetik, kann man nichts machen. Oder wenn der Hausarzt nicht weiß, was hilft, sagt der Hausarzt, ja, sind die Gene schuld. Aber eigentlich ist unsere Gesundheit nicht durch unsere Gene vorherbestimmt, sondern durch unseren Lifestyle, wie wir leben, durch die Entscheidung, die wir jeden Tag treffen. Und das ist Epigenetik, dass wir die Aktivität unserer Gene beeinflussen können und dass der Bauplan für Gesundheit in jedem von uns in der DNA steckt. Aber damit unser Körper Gesundheit machen kann, braucht es die Epigenetik. Und deswegen ist das Buch ein sehr umfangreiches und ganzheitliches Buch über Gesundheit geworden. Ich stelle mir immer die Frage, was macht oder warum werden Leute krank und was brauchen wir für Gesundheit? Und ich sehe, dass die Gesundheit in der Bevölkerung eine Vollkatastrophe ist, aber auch unser Gesundheitssystem nicht auf Gesundheit ausgelegt ist, weil Gesundheit Eigenverantwortung ist. Und die meisten stellen sich Gesundheit immer schwerer vor, als es tatsächlich ist. Und deswegen ist es mit meinen Büchern immer mir wichtig, den Leuten auch praktische Tipps für den Alltag mitzugeben, wie jeder Gesundheit schaffen kann. Aber ja, Gesundheit, Epigenetik, bis jetzt noch recht unbekannt. In den nächsten Jahren wird man da häufiger drüber reden. Im Grunde ist die Grundaussage, dass wir nicht Opfer unserer Gene sind, sondern Schöpfer unserer Gesundheit. Dass wir immer was tun können, damit es uns besser geht. Und dass Gesundheit eine Entscheidung ist, die wir jeden Tag aufs Neue treffen können. Das ist die Grundidee.
Das heißt, für mich zur Verdeutlichung, es gibt die Genetik, also das ist quasi die DNA, die verschiedene Dinge festlegt, welche Haarfarbe, welche Hautfarbe man vielleicht hat, und dann die Epigenetik, die noch recht jünger ist, noch nicht so lange existiert in dieser Form, wie wir sie jetzt oder wie du sie benennst, und die mehr oder weniger die Umwelteinflüsse benennt, die unsere Gene bestimmen, könnte man das so sagen?
Das, was wir jeden Tag tun und auch nicht tun, beeinflusst unsere Genaktivität. Und die Frage ist, werden die Gene aktiviert, die uns gesünder machen und in welchem Ausmaß? Und werden vielleicht die Gene weniger aktiviert, die uns auf Dauer krank machen können? Es gibt Gene, die unsere Regeneration, unsere Selbstheilungskräfte beeinflussen. Es gibt aber auch Gene, die Entzündungen und vorzeitiges Altern beeinflussen oder die vielleicht auch chronische Erkrankungen begünstigen können. Und das haben wir jeden Tag im Griff. Und es ist immer wieder spannend, was alles für unsere Gesundheit relevant ist und wie wir unsere Gesundheit beeinflussen können. Mehr als Ernährung. Ja.
Ja, da gehen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Du hast in deinem Buch, das finde ich ganz cool, so einen Crashkurs Genetik-Kapitel mit drin, also wo du quasi alle Nicht-Biologen darüber aufklärst, über was reden wir da eigentlich. Jetzt sollte natürlich jeder im besten Falle sich das Buch kaufen und dieses Kapitel lesen. Aber wenn du das jetzt komprimiert zusammenfassen müsstest oder auf das Wichtigste reduzieren müsstest, wie würdest du das dann tun, damit wir jetzt quasi eine Grundlage haben, von der aus wir uns unterhalten können? Weil ich ja auch keine Expertin bin.
Die Genetik bestimmt, dass wir Menschen sind, dass wir zwei Augen haben, fünf Finger an jeder Hand, alles, unsere Zellbiologie, warum wir so sind, wie wir sind. Das ist alles unsere Genetik, was uns unterscheidet von der Fruchtfliege oder von einem Regenwurm. Und die Genete oder die Gene, die DNA, sind im Zellkern organisiert. Jede Zelle ist an sich ein an sich unabhängiges Lebewesen. Jede Zelle ist komplett allein lebensfähig in der Theorie und hat den Bauplan für alles. Und die Gene sind im Zellkern abgelegt, damit sie da geschützt werden und damit jede Zelle schauen kann, was brauche ich gerade. Und auch jede Zelle in unserem Körper ist ja genetisch eigentlich identisch, ne? Und es gibt dann Zellen, die unsere Haut ausmachen, es gibt Zellen, die unser Sehvermögen beeinflussen, es gibt Muskelzellen. Jede dieser Zellen ist an sich genetisch identisch, aber die Epigenetik beeinflusst dann auch, was für eine Zelle wird raus. Und ich finde es auch spannend, dass wir alle einmal aus einer einzigen Zelle entstanden sind. Aus einer einzigen Stammzelle. Und ja, unsere Gene, wir haben etwa 23.000. Die sind organisiert auf 23 Chromosomenpaare. Und die DNA in jeder einzelnen Zelle ist 2 Meter lang. Finde ich auch immer spannend. Und wenn man die DNA alle unserer Zellen aneinander legt, hat man eine lange Schnur, die, ich glaube, 40 Mal um die Erde reicht.
Wow.
Also ich finde auch immer die Zahlen ganz spannend, wie komplex unser Körper eigentlich ist, was das für ein Meisterwerk ist. Und von diesen 46 Chromosomen sind 44 eigentlich so für unseren Körper zuständig. Und dann gibt es noch die zwei Geschlechtschromosomen, die beeinflussen, ob es ein Männchen oder mal ein Weibchen wird. Da kriegen wir immer eins von Mama, eins von Papa. Und die DNA einfach, das kannst du dir vorstellen, eine Zelle ist ja kleiner, als unser Auge wahrnimmt. Aber die DNA ist 2 Meter lang. Und das muss organisiert werden, damit es sich nicht verfitzt in der Zelle, im Zellkern. Sonst wäre das ein Knäuel, das würde sich ständig verheddern, verhaken, das wäre nicht gut. Und deswegen ist unsere DNA organisiert in Chromosomen und Chromatin. Das heißt, die DNA ist im Grunde um Proteine gewickelt, um Platz zu sparen, um das Ganze zu organisieren. Und je nachdem, wie fest oder wie locker die DNA um diese Proteine gewickelt ist, die nennen sich Histone. Ist ein Gen aktiv oder weniger aktiv? Ein Gen ist einmal ein Abschnitt auf der DNA. Und wenn dieser Abschnitt sehr, sehr eng um dieses Protein gewickelt wird, dann kann die DNA nicht abgelesen werden an dieser Stelle. Dann ist das Gen inaktiv. Und wenn es aber eher locker gewickelt ist oder so die Schlaufe, dann kann es auch abgelesen werden. Und so kann unser Körper oder unsere Zelle Gene an- und abschalten, ne? Und mit diesem Wickelprozess. Und dann gibt es wieder ganz viele Proteine, die beeinflussen, ob es jetzt eng gewickelt ist oder weniger. Aber so kann ein Gen quasi an- und ausgeschalten werden. Es gibt Gene, das ist wirklich an-aus. Es gibt aber auch Gene, das ist wie so ein Dimmschalter. Das kannst du höher regeln oder runter regeln. Und so kann jede Zelle A beeinflussen, was für eine Zelle bin ich eigentlich, kann aber auch auf Umwelteinflüsse reagieren. Und wenn wir uns gesund ernähren und unserem Körper das geben, was er für Gesundheit braucht, dann kann unser Körper auch seinen Bauplan voll abrufen. Ja. Dann kann er die Gesundheit bauen, die er braucht. Aber wenn unser Körper nur begrenzte Ressourcen hat, weil wir uns nicht gesund ernähren, weil wir Nährstoffdefizite haben, weil wir den ganzen Tag im Kunstlicht sind, weil wir gestresst sind, also wenn unser Körper nur begrenzte Ressourcen hat, dann muss unser Körper quasi haushalten. Ja? Budget ist begrenzt. Und dann werden zum Beispiel nur Gene aktiviert, die für unser Überleben zuständig sind. Aber nicht unbedingt Gene, die für Gesundheit zuständig sind. Überleben ist was anderes als Gesundheit und Lebensqualität und Lebensfreude. Und das Buch oder alles, was ich tue, zielt darauf ab, zu vermitteln, wie kann ich das Budget vergrößern, damit unser Körper alle Ressourcen hat, aus dem Vollen schöpfen kann. Weil Gesundheit ist eben kein Zufallsprodukt oder Glück oder Zufall oder gute, schlechte Gene, sondern es ist etwas, was sich jeden Tag aufs Neue entscheidet. So, das war jetzt wahrscheinlich keine kurze Zusammenfassung, aber hoffentlich
Hilfreich auf jeden
verständlich.
Fall. Aber heißt das, unsere Gene sind grundsätzlich reaktiv? Das hörte sich nämlich jetzt gerade so an, als könnte die Zelle das auch selber entscheiden, was für eine Zelle sie sein möchte oder was für ein Gen. Habe ich das jetzt falsch verstanden?
Wenn es eine Stammzelle ist, kann die Zelle mehr oder weniger selber entscheiden, was werde ich. Aber wenn eine Zelle schon spezialisiert ist, zum Beispiel eine Muskelzelle, dann kann sich die Zelle nicht Montagmorgen denken, so heute bin ich eine Knochenzelle.
Okay, das
Es
heißt, der
gibt im
Prozess.
Kleinen, ja, im Kleinen, das nennt sich dann Redifferenzierung, im Kleinen kann es stattfinden. Zum Beispiel kann aus einer Fettzelle auch noch eine Zelle entstehen, die stoffwechselaktiv ist, die Hitze produziert. Aber das ist nur Einzelbeispiele. Eigentlich, wenn eine Zelle einmal spezialisiert ist, dann bleibt sie das auch. Aber bei mehr auf Stammzellen
Verstehe.
bezogen.
Ja, das heißt, die Zelle spezialisiert sich wahrscheinlich in der Entstehung unseres Körpers, also im Mutterleib wahrscheinlich schon, oder?
Das und durch, ja, also wir haben ja in jeder einzelnen Sekunde bildet dein Körper 5 Millionen neue Zellen. Regeneration ist ja was ständig stattfindet. Du hast alle 4 Wochen hast du eine komplett neue Haut, zum Beispiel. Alle 4 Wochen ist deine Haut komplett erneuert. Alle 5 Tage ist dein Darm komplett erneuert. Alle 7 Jahre sind deine Schleimhäute auch im Mund. Dein Gehirn ist alle 7 Jahre komplett neu. Regeneration ist ja was, was ständig stattfindet. Und es sind auch Stammzellen, die ständig aktiv sind. Bis zu dem Moment, wo wir sterben, sind die Stammzellen aktiv.
Okay, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann könnte man aber auch eigentlich nicht mehr durchgehen mit dem Argument, was du am Anfang gesagt hast. Ja, mein Papa hatte das schon oder meine Mama hatte das schon und jetzt kriege ich das auch definitiv so. Also das ist eigentlich ja dann widerlegt dann mit dieser Epigenetikforschung jetzt, oder?
Ziemlich. Ja, es gibt also unsere, wenn Mama oder Papa das hatten, dann habe ich vielleicht ein höheres Risiko als andere Menschen. Aber was es wirklich entscheidet, ob die Krankheit ausbricht, ist meine Lebensführung. Es gibt ein paar Krankheitsbilder, die sind wirklich 100% genetisch. Aber das sind nur ganz, ganz, ganz wenige.
Hast du da
Ja,
ein
wenn
Beispiel für
meine,
uns?
ja, es gibt genetisch bedingte Erkrankungen, die durch DNA-Mutationen entstehen. Und diese DNA-Mutationen werden vererbt, zum Beispiel ist Mukoviszidose ein, zum Beispiel. Hat man vielleicht mal gehört, wo die Lunge übermäßig viel Schleim produziert. Aber wenn jetzt zum Beispiel in meiner Familie Brustkrebs häufiger vorkommt oder Darmkrebs, dann weiß ich, ich habe ein erhöhtes Risiko. Und das heißt, ich muss da auch achtsam sein, aber das heißt nicht, dass ich es automatisch bekomme. Das ist das Ding. Ja, also ich bin nicht Opfer meiner Genetik, sondern ich kann selber Sachen tun, um das Risiko zu reduzieren. Und die genetischen Erkrankungen, also es ist wirklich 99% ist Epigenetik eigentlich. Und das letzte Prozent ist eine wirklich genetische Erkrankung.
Du hast in deinem Buch auch erwähnt, das finde ich mega spannend. Ich hatte es schon mal vorher irgendwo aufgeschnappt, aber bin da noch nicht tiefer eingestiegen. Ich glaube, der eine oder andere würde das wahrscheinlich auch noch unter, wird jetzt aber ein bisschen esoterisch verbuchen. Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir darüber reden, dass du nennst es oder man nennt es transgenerationale Epigenetik. Also quasi, dass man auch etwas erben kann von früheren Generationen in der Epigenetik. Kannst du das nochmal genauer erläutern?
Moment, wo Mama und Papa ein Baby machen, treffen sich ja Samen und Eizelle, die auch wiederum eine Genetik und Epigenetik mitbringen. Und das ist quasi eine Momentaufnahme davon, wie es Mama und Papa in dem Moment geht. wie gesund die sind, wie glücklich die sind, was sie für Stress haben, was sie für Schäden haben. Und wenn Mama und Papa mich zum Beispiel in einer Zeit zeugen, wo es ihnen beiden nicht gut geht, wo sie Stress haben, dann ist das auch ein bestimmtes epigenetisches Muster. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass ich auch nicht so gut mit Stress umgehen kann oder sensibler auf Stress reagiere als andere. Und es gibt da ganz, ganz viele Studien, vor allem aus abgelegenen Regionen. Es gibt da eine ganz bekannte Studie aus Schweden, aus Nordschweden. Da gab es Anfang des 20. Jahrhunderts zwei große Hungersnöte in so einem Dorf. Und die Kinder, die in der Zeit entstanden sind oder in den Jahren danach, die haben ein fast dreimal so hohes Diabetesrisiko als andere. Einfach weil der Körper von den Menschen, die da diese Hungersnot hatten, in der Hungersnot geht es ums Überleben und der Körper speichert alles, was er bekommen kann. Das heißt, dass die Kinder von diesen Menschen dasselbe Muster hatten. Dass der Körper alles, was er bekommen hat, abgespeichert hat. Und Diabetes ist ja eine Art von Speicherkrankheit, dass die Zellen quasi so viel Fett und Zucker nehmen, wie sie bekommen können und es speichern, ohne es zu verbrennen. Also der Moment der Zeugung ist immer eine Momentaufnahme und deswegen ist es auch ganz entscheidend, in welchem Zustand ist man in dem Moment. Wie gut ist man mit Nährstoffen versorgt? Wie ist man mit Stress? Hat man vielleicht auch Trauma? Und wir wissen heute, dass es eben nicht nur eine Momentaufnahme im Moment der Zeugung ist und dass ich nicht nur das epigenetische Muster meiner Eltern übernehme, sondern auch meiner Großeltern und Urgroßeltern. Und es gibt auch manche Sachen, die überspringen eine Generation. Das könnte ich dir jetzt auch noch erklären. Wir haben ja 46 Chromosomen, das sind 23 Paare. Diese 23 Paare sind genetisch eigentlich, haben die gleiche DNA, aber es ist immer nur ein Chromosom aktiv, damit nicht alles doppelt gemoppelt ist in der Zelle, ne? Das heißt, von jedem Chromosomenpaar ist immer eins aktiv und inaktiv. Und es kann zum Beispiel sein, dass bei mir Chromosom 8 von meinem Papa aktiv ist und das von der Mama ist inaktiv. Was kann man da sein, wenn ich jetzt Kinder bekomme, dass es dann umgedreht ist? Ne? Und das heißt, in dem Moment wird eine Generation übersprungen. Und deswegen gibt es vielleicht Vorerkrankungen oder Sachen, die ich von meinen Eltern habe, aber auch Sachen, die ich dann von meinen Großeltern übernehme. Und es sind ganz oft auch bestimmte Interessensfelder oder Talente, die wir von unseren Großeltern übernehmen. Das ist, ich finde es ganz spannend und das, also Epigenetik ist noch ein ganz, ganz neues Forschungsfeld. Ne? Ich glaube, das ist erst 20 Jahre alt. Und in den letzten 60 Jahren war eigentlich so die Genetik ziemlich im Kommen, weil man auch gedacht hat, die Gründe für alle Probleme sind in der DNA zu finden. Dann hat man gedacht, super, DNA-Probleme kann man reparieren oder man kann Medikamente entwickeln gegen diese DNA-Schäden. Aber jetzt wissen wir eben, die Genetik ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Eigentlich ist es unsere Epigenetik. Und das ist natürlich blöd für die Pharmaindustrie, weil mit gesunder Ernährung verdienen die kein Geld. Ne? Und das Schöne ist, dass wir merken, dass wir unsere Gesundheit eben selber in der Hand haben. Und wir wissen auch jetzt nach dieser kurzen Forschungszeit, dass es wahrscheinlich bis 7 Generationen zurückgeht, was uns wirklich gesundheitlich beeinflusst. Aber mit jeder Generation nimmt es eben exponentiell ab. Also von unseren Eltern haben wir am meisten, von unseren Großeltern dann vielleicht noch die Hälfte, von unseren Urgroßeltern nochmal die Hälfte. Und um den Bogen zu schlagen, das, was uns ausmacht, unsere Gesundheit, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, wir sind ja immer die Spitze unserer Ahnen. Und das klingt immer esoterischer, als es tatsächlich ist. Aber das heißt halt, dass wir auch Sachen in uns gespeichert haben, vielleicht auch Probleme und Traumata von unseren Großeltern und Urgroßeltern. Aus den Weltkriegen zum Beispiel, aus Hungersnöten. Und ja, die Chancen, die wir halt heute haben, um gesund und glücklich zu sein, die gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Gleichzeitig sind aber heute mehr Menschen als je zuvor krank und unglücklich. Also es geht extrem auseinander und deswegen ist es mir so wichtig aufzuklären, damit, weil die meisten haben eben diesen Glaubenssatz, ich kann meine Gesundheit nicht selber beeinflussen, weil ich Opfer meiner Gene bin. Und wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Herrn Doktor und er gibt mir eine Pille und das macht mich wieder gesund. Mir ist es wichtig zu vermitteln, dass Gesundheit immer Eigenverantwortung ist. Und dass uns Pillen nicht gesund machen. Das, was wir für uns tun, jeden Tag, das macht uns gesund oder krank. Das ist mir ganz wichtig. Und vor allem auch ein bisschen zu motivieren, seinen Hintern hochzubekommen. Weil es ist halt auch, also wir hatten nie bessere Chancen, um gesund und glücklich und erfolgreich zu werden. Aber es war auch nie einfacher, einfach nichts zu tun. Na, es ist bequem, sich eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben. Es ist schneller und es ist vielleicht auch günstiger, als sich was Gesundes zu kochen. Und es ist auch bequemer und einfacher, abends Netflix anzumachen und Chips zu essen, als Sport zu machen oder was zu spielen. Also es geht extrem auseinander. Aber die Chancen sind unglaublich, die wir heute haben. Und das treibt mich irgendwie an.
Gab es denn einen bestimmten Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast oder wo du die Epigenetik für dich entdeckt hast oder gesagt hast, Mensch, das ist ein Feld, das interessiert mich total, da gehe ich jetzt tiefer rein und beschäftige mich mit? Oder war das ein schleichender Prozess?
Ich habe mich schon immer für Gesundheit interessiert, auch für als Kind, und ich habe schon gerne Sachen ausprobiert. Aber es gab mal den Punkt, da war ich gerade 18, da war ich gerade in einem Auslandsjahr in Australien, wo ich gemerkt habe, dass durch die Art und Weise, wie ich mich ernähre, kann ich beeinflussen, wie es mir geht. Ganz banal. Wenn ich gute, gesunde Sachen esse und keinen Scheiß, dann geht's mir gut, dann habe ich Energie, dann habe ich Bock auf Sport, dann habe ich gute Laune. Und das war so ein ganz banaler Grund, dass ich gemerkt habe, wie es mir geht, kann ich beeinflussen. Und dann habe ich mit dem Studium angefangen und mich parallel mit Gesundheit beschäftigt. Ich bin jetzt fast 10 Jahre auch tätig, beruflich in dem Feld. Und irgendwann merkst du, dass eigentlich alles, was mit Gesundheit zu tun hat, Epigenetik ist. Also ich habe das halt nie so beziffert. Meine Bachelorarbeit war auch im Bereich Epigenetik. Aber ich meine, die Epigenetik war schon immer da, aber ich habe mich jetzt nie in dem Feld gesehen. Und dann ist irgendwann der Verlag gekommen mit der Buchidee über Epigenetik und habe ich mir gedacht, geil, dann kann ich endlich mal wirklich ein Buch über ganzheitliche Gesundheit schreiben. Ja, und jetzt sind wir da.
Jetzt sind wir hier, genau. Ja, was ich total toll fand, weil es tatsächlich auch ein Thema in meinem Leben ist, das erwähnst du mehr oder weniger auch relativ am Anfang deines Buches schon, das ist die Balance, also Ausgewogenheit. Heutzutage hat man den Eindruck, man lebt oft oder wir Menschen leben sehr viel in Extremen, ja. In dem einen Extrem irgendwie, ich bin nur am Arbeiten, ich will Karriere machen, ich schlafe wenig, ich esse schlecht. Und dann gibt es das andere Extrem auch, ja, wo man es einfach auch wieder übertreibt mit, ich war zum Beispiel 10 Jahre Veganerin, strikte, und habe dann irgendwann gesagt, eigentlich tut's mir nicht gut und ich sollte das nicht so extrem betreiben. Und habe daraus auch wieder so ein bisschen die Lehre gezogen, eigentlich muss ich eine Balance finden, die mir gut tut, ne? Und man kann sicherlich immer mal wieder Sprints einbauen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eine stressige Phase auf der Arbeit, ich muss jetzt mal 2, 3 Wochen reinhauen und dann kommt halt vielleicht der Sport ein bisschen kürzer. Aber wenn ich weiß, es ist nur temporär, dann geht's halt irgendwie, weil man die Balance schon wieder in Sichtweite hat, oder? Kannst du da noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, das noch mal mehr erläutern?
Gerne, und ich würde jetzt mal das Kapitel im Buch nachschlagen, weil das beispielhaft ist. Das Ding ist, alles in der Natur läuft in Zyklen ab. Alles. Wir haben Licht und Schatten, wir haben Jahreszeiten, wir haben fruchtbare Phasen, wir haben aber auch Phasen, wo wir in uns kehren, also mehr nach innen, dann Phasen, wo wir mehr nach außen gehen. Und in der Biochemie ist es so, in der Biochemie ist eine gute Schablone für Gesundheit und Krankheit und im Grunde auch alle Medizin ist rein, das ist Biochemie. Ja, wenn du verstehst, was da passiert und wo es reingeht. Und es wird sich jetzt schreiben, male ich das Buch auf, zeige es die Seite offen. Ja? Und ich habe schon recht früh verstanden in der Biochemie, dass Krankheiten immer entstehen, wenn Gleichgewichte verloren gehen im Körper. Diabetes entsteht ja nicht einfach so, sondern Diabetes entsteht, wenn mehr gespeichert wird, als verbraucht wird, zum Beispiel, ne? Wenn mehr in die Zelle reingeht, als die Zelle verwenden kann. Irgendwann ist die Zelle voll und dann sagt die Zelle, bitte kein weiterer Zucker und wird insulinresistent. Und so entsteht Diabetes. Und Gesundheit findet auch statt, wenn unser Leben im Gleichgewicht ist. Und sobald wir irgendwo zu extrem sind, zu unausgewogen, führt das zu Problemen im Körper. Und ist gerade wie du gesagt hast, wir brauchen die Abwechslung, wir brauchen die Phasen. Und wenn diese Balance und die Abwechslung da ist, dann haben wir nicht nur das spannendste Leben, sondern das ist eigentlich auch, was unser Körper braucht, um Gesundheit abrufen zu können. Was? Wir brauchen zum Beispiel Hitze und Kälte. Wir brauchen beides. Ich war heute früh, war ich in einem See Eisbaden, 5 Grad. Danach sind wir in den Whirlpool gehüpft und haben einen Tee getrunken. So, Hitze und Kälte. Oder in die Sauna. Wir sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag in einem wohltemperierten Zimmer mit einer kuscheligen Decke zu sitzen. Unser Körper braucht auch mal Hitze und Kälte. Unser Körper braucht Licht und Dunkel. Sport, also Anspannung und Entspannung. Wir brauchen Konzentration und Meditation. Also wo wir fokussiert sind, und Meditation ist ja, ist der Fokus breit und ungerichtet. Wir brauchen Arbeit, die uns erfüllt, die uns Spaß macht. Wir brauchen aber Urlaub. Wenn wir nur Urlaub machen, fühlen wir uns irgendwann blöd. Wenn wir nur arbeiten ohne Urlaub, fühlen wir uns auch irgendwann blöd. Ja. Wir brauchen das Lernen, aber auch das Lehren. Also Sachen lernen, aber auch weitergeben, ist auch das Gleichgewicht. Das kann man aber auch auf die Ernährung übertragen, ne? Es gibt mal Phasen, wo man sich zum Beispiel rein pflanzlich ernährt. Dann kann es aber auch mal Phasen geben, wo man sich überwiegend tierisch ernährt. Beide Extreme längerfristig würde ich jetzt nicht empfehlen, aber kann man natürlich auch machen. Oder mal Phasen mit vielen Kohlenhydraten, Phasen mit weniger Kohlenhydraten. Essen, Fasten ist auch ein Zyklus. Bewegung, Ruhe, Geselligkeit und Alleinsein. Ich war jetzt 2 Wochen unterwegs auf Team-Events und Vorträgen. Und jetzt freue ich mich auch mal wieder auf eine Woche daheim in meinem Haus im Wald in Schweden. Ne? Auch das. Arbeiten und Spielen, auch ein schönes Gleichgewicht. Struktur und Flexibilität vielleicht auch entscheiden. Ne? Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir brauchen eine grobe Struktur für unseren Alltag, weil es Struktur Sicherheit gibt. Aber wenn alles durchgetaktet ist und gar keine Flexibilität mehr da ist oder Spontanität, dann fühlen wir uns eingekerkert oder wie in einem Käfig. Wenn ich Sport mache, dann gucke ich, dass ich sowohl auf Kraft gehe, als auch auf Ausdauer und Flexibilität. Wenn ich nur auf Kraft gehen würde, wäre ich irgendwann so unbeweglich wie ein Stein. Ja? Also das kannst du auf alle Lebensbereiche durchexerzieren. Du brauchst die Gleichgewichte und die Abwechslung. Und wenn du überlegst, in welchem Spektrum befinden wir uns, und dann kann man auch mal reflektieren, wie lebe ich denn eigentlich? Sind diese Gleichgewichte gegeben? Oder gibt es vielleicht Aspekte in meinem Leben, wo ich zu sehr auf der einen Seite bin? Und kann man sich mal überlegen, wie kann ich da wieder für mehr Balance suchen? Oder wie kann ich an einer anderen Stelle für Ausgleich sorgen? Wenn ich zum Beispiel jetzt mal eine arbeitsreiche Phase habe, einen Monat, wo ich wirklich durchballern muss, wie kann ich vielleicht an anderer Stelle für Entspannung sorgen? Ne? In diesem Monat ist Urlaub nicht machbar, oder ich habe jetzt für auch mal 6 Tage Woche und wenig Wochenende. Aber was kann ich vielleicht trotzdem tun, um irgendwo eine kleine Erholungsinsel in meinen Alltag zu bringen, wenn ich schon keinen Urlaub habe? Das kann eine kurze Meditation sein zum Beispiel. Also ja, viel Raum zum Nachdenken.
Ja, ich glaube, das höre ich zumindest auch immer wieder. Viele Leute sagen, ja, das geht ja in dieses Biohacking, ne? Also dieses Eisbaden oder Saunieren oder rotes Licht oder wie auch immer, dass es quasi übertrieben ist. Das wollen sie meistens damit ausdrücken. Aber das habe ich jetzt von dir ganz anders gehört. Für dich ist das ja eigentlich Alltag, ne? Du baust das ein, weil das für dich einfach sinnvoll ist und weil du natürlich auch, ja, ich sag mal, die Studien beziehungsweise die positiven Effekte dazu nicht nur selber spürst, sondern sie ja auch wahrscheinlich, belegen kannst, oder?
Das ist auch immer ein fließender Übergang, ne? Also für Gesundheit ist ja auch, oder wenn man sich die ganzen Sachen in meinen Büchern anguckt, es geht ja eigentlich darum, dass wir mehr in die Natur gehen und die Natur mehr in unseren Alltag holen. Weil Gesundheit findet immer dann statt, wenn wir eigentlich unserem natürlichen Selbst entsprechen, ne? Also in den Wald gehen ist besser als in einem Betonklotz sitzen, mal so gesagt. Oder sich natürlich unverarbeitet ernähren ist besser als eine Tiefkühlpizza. Es geht eigentlich immer um Natur. Und Manchmal, also zum Beispiel jetzt gerade hier in einem Büro, ich kann nicht draußen auf einer Wiese sitzen und diesen Podcast mit dir aufnehmen. Aber ich kann trotzdem gucken, wie kann ich ein bisschen Natur in mein Büro reinbringen. Na? Ich habe zum Beispiel eine Erdungsmatte hier, ich habe hinter mir Aromaöl, ich habe Zimmerpflanzen, ich habe meine Nährstoffe, ich habe mein Wasser da. Also ich kann schon schauen, wo kann ich Natur in meinen Alltag reinbringen. Und der Übergang zum Biohacking ist, ein Biohacker sucht immer die Schnittstelle aus Natur und moderner Technik. Und ein Biohacker will alles messbar machen. So, ich will an sich gar nichts messbar machen. Na, mir ist es wichtig, die Natur und die Technik zu nutzen, wo ich kann, aber ohne das ganze Messen, ohne das ganze Tracken. Und ein Biohacker will das Ganze messbar machen, um es zu optimieren. Ich bezeichne mich nicht als Biohacker, weil ich intuitiv arbeite. Ich merke ja, ob mir was gut tut oder nicht. Na, ich muss das nicht messen. Aber es sind fließende Übergänge. Und klar, ich kenne Leute, die übertreiben es, aber ja, ich denke, du weißt, was ich meine.
Ja, ich finde aber die Differenzierung finde ich super wichtig und total hilfreich. Deswegen danke dafür. Ich glaube, also ich glaube durchaus für den einen oder anderen ist ein Hilfsmittel wie zum Beispiel eine Tracking-Uhr, ja, die dann Schlaf oder Schritte oder sowas misst, durchaus mal hilfreich. Vielleicht auch übergangsweise, wenn man so komplett quasi das Bewusstsein, die Wahrnehmung für den eigenen Körper verloren hat oder glaubt, sie verloren zu haben. Aber ja, ich bin vollkommen bei dir. Es sollte wieder hin zur: Wie fühle ich mich, wenn ich etwas tue, wie zum Beispiel einen Waldspaziergang? Dann, da brauche ich eigentlich kein
Beispiel.
Gerät für, um mir zu sagen, das hat mir jetzt gut
Ja.
getan, ne? Also darauf willst du, glaube ich,
Ja.
auch hinaus, ne?
Ja. Also es gibt so Dinger, die können deinen Puls messen und dein Stresslevel. Ich merke, ob ich gestresst bin oder nicht. Es gibt ganz viele Tools, die deinen Schlaf messen und tracken können. Und die geben dir dann früh einen Schlafscore. Ich merke ja früh, wie erholt bin ich, wenn ich geschlafen habe. Und ja, wie du sagst, manche brauchen das, manche haben auch ihren Spaß dran. Für manche ist es vielleicht auch medizinisch sinnvoll. Also ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Freund, der ADHS hat und Medikamente nimmt und der im Grunde sein Stresslevel messen will, weil er es selber nicht mehr so wahrnimmt durch die Medikamente. Oder ein Diabetiker oder ein Typ-1-Diabetiker, der muss ja eigentlich konstant seinen Blutzucker tracken, um zu gucken, wo stehe ich gerade. Ich habe auch schon oft einfach mal für ein, zwei Wochen im Blutzucker-Tracker rangetan. Einfach um zu gucken, wie reagiert mein Blutzucker auf bestimmte Lebensmittel und wie verändert sich mein Blutzucker über den Lauf des Tages. Und dann habe ich gemerkt, das sind Lebensmittel, die vertrage ich irgendwie nicht so gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ich nachts manchmal Unterzucker habe. Und das sind so Sachen, ein Biohacker würde ständig die ganze Zeit diese Sachen machen. Und ich mache das immer mal so stoßweise, um zu gucken, um meinen Körper besser zu verstehen. Aber es ist nur phasenweise. Ja.
Ja, Hilfsmittel, genau, ja. Du hattest vorhin die tolle Erklärung, dass man sich die Epigenetik oder die Gene auch so wie Schalter vorstellen kann, oder die Zellen hast du es, glaube ich, genannt. Wie kann ich die denn jetzt konkret aktivieren? Also, wir hatten jetzt gerade gesunde Ernährung, wir hatten jetzt auch Bewegung natürlich, Natur. Was kommt noch dazu?
Ich habe mir das auch im Buch mal überlegt, was brauchen wir wirklich zum Überleben? Was ist die Hierarchie? Und das Fundamentalste, was wir zum Leben brauchen, ist Luft. Und deswegen ist auch das erste Kapitel über Luft und Atmen und mal, wie bekomme ich erstmal saubere Luft in meinen Körper rein? Weil wenn ich in einer Großstadt oder direkt an der Autobahn lebe, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Feinstaub als jemand, der im Wald lebt. Und da geht es erstmal um Luft, aber auch wie atme ich richtig. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch aufgestanden, bevor wir unseren Podcast hier gestartet haben. Weil wenn ich stehe, atme ich viel tiefer, als wenn ich sitze. Wenn ich sitze, ist mein Oberkörper so gekrümmt und dann atme ich nicht so tief, dann atme ich eher oberflächlich. Das heißt, es kommt weniger Sauerstoff in meinen Körper rein. Ne? Solche Sachen. Also es geht erstmal um Atmen, um Luft, es geht um Wasser. sauberes Wasser, aber auch, wie bekomme ich nicht nur mein Wasser sauber, sondern auch energetisiert und lecker? Und wie trinke ich vor allem wieder mehr Wasser? Ich war am Donnerstag war ich in einem Zug von Köln nach Dortmund. Ein ziemlich voller Zug. Und ich habe mal geguckt, da waren ein paar hundert Leute in diesem Zug und ich habe nur zwei Menschen gesehen, die Wasser getrunken haben. Alle hatten irgendeine Cola, Fanta, Mezzomix, gezuckerte sonst was, Bier. Und nur zwei Menschen in diesem ganzen Zug haben Wasser getrunken. Ganz banal. Also wie trinken wir wieder mehr Wasser? Aber wie bekomme ich mein Wasser auch sauber? Weil gerade in deutschen Städten Leitungswasser ist nicht so sauber, wie man denkt. Ist leider so. Du kannst in jeder größeren Stadt in Deutschland im Leitungswasser Kokain nachweisen. Aber auch Verhütungspillen und so Sachen. Also, ne? Gesundheit heißt nicht nur mehr Wasser trinken, sondern auch das Wasser sauber zu bekommen. Dann nach Luft und Wasser kommt Liebe. Auch Liebe ist ein wichtiger Zellschalter. Immer wenn wir uns verbunden fühlen mit uns, mit der Welt, mit unseren Mitmenschen, ist ein kompletter Unterschied, als wenn ich einsam bin. Einsamkeit ist der größte Killer überhaupt. Unser Körper ist nicht dafür gemacht, allein zu sein oder sich abzukapseln, abzuschotten oder von Menschen umgeben zu sein, die uns nicht gut tun. Toxische Menschen, hat man vielleicht schon mal gehört. Von toxischen Menschen umgeben zu sein, ist Stress. Von Menschen umgeben zu sein, die wir lieb haben, die uns gut tun, mit denen wir lachen können, Riesenunterschied. Deswegen geht es erstmal um Luft und Wasser und Liebe, bevor wir zu Essen oder Sport oder Nährstoffen kommen. Das sind für mich die Fundamente erstmal. Und das Ganze ist messbar und dazu gibt es auch die Studien, aber auch, es macht doch irgendwie Sinn. Ja. Und das sind aber
Total.
Sachen, die wir gerne übersehen und unterschätzen, aber das ist wirklich die Basis für Gesundheit, diese Sachen.
Du hast
Ja.
gesagt, das ist noch ein ganz junges Forschungsfeld, die Epigenetik. Jetzt hast du diese wunderbaren Beispiele aufgezählt. Weiß man denn schon, wenn man jetzt zum Beispiel zu wenig Liebe bekommt oder zu wenig gesundes Wasser, welche negativen genetischen Veränderungen dann stattfinden? Kann man das schon irgendwie zuordnen oder ist das total individuell? Wird man das vielleicht auch nie wirklich wissen? So nach dem Motto, okay, wenn jemand jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre lang schlechte Wasserqualität oder einfach auch zu wenig trinkt, dann passiert jetzt das und das genetisch gesehen. Kann man das so sagen? Nee, ne?
Ja, es ist manchmal schwer aufzudröseln, weil wir 23.000 Gene haben. Und ich habe es mal versucht, ein bisschen zu vereinfachen, weil es bestimmte Genschalter gibt oder bestimmte, ja, Schalter, die positive Veränderungen bewirken. Es gibt zum Beispiel Zellschalter für Regeneration und Selbstheilung. Es gibt aber auch Schalter für Entzündungen. Ne? Und es geht dann eher, das, was wir tun, das quasi die guten Schalter aktiviert und die schlechten abschaltet. Und wenn zum Beispiel, mal ein Beispiel Wasser, in einem durchschnittlichen Leitungs- oder Mineralwasser in Deutschland sind, ich glaube, 20.000 verschiedene Chemikalien nachweisbar. Das können Pestizide sein, Herbizide, das können Schwermetalle sein, das können aber auch Medikamente und Medikamentenrückstände sein. Und das sind ja tausende Stoffe, die Milliarden verschiedene Reaktionen im Körper bewirken, auch auf Zellebene. Und Medikamente oder auch ja, Umweltgifte wie Mikroplastik, die gehen halt bis in den Zellkern und können sich an die DNA binden und können damit auch die Ablesung bestimmter Gene verändern oder können zu Mutationen sorgen. Es gibt aber auch ja, also gerade diese Giftstoffe, die wirken dann halt zum Beispiel auch entzündungsfördernd, ne? Und können dann die Zellregeneration beeinträchtigen. Also komplexe Antwort auf eine einfache Frage. Es kommt immer drauf an. Und je mehr wir tun für unsere Gesundheit, desto mehr wird es unser Körper auch danken. Auf verschiedene Art und Weisen.
Ja, kann ich total nachvollziehen, natürlich. Aber wenn wir jetzt einen Zuhörer haben, der sagt, ja, klingt ja alles super, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das sind ja mehr oder weniger alle Bereiche meines Lebens, die ich jetzt komplett, wenn ich mich jetzt wirklich im, ich sag mal, Negativspektrum bewege, also schlechte Ernährung, keine Bewegung, zu wenig Schlaf, wenn das alles der Fall ist, wo fange ich denn jetzt am besten an? Was würdest du da raten?
Ich würde empfehlen, wenn jemand zum Beispiel das Buch hat, es einfach mal durchzulesen und dann gucken, was spricht mich an, worauf habe ich Lust zu starten. Und wo man startet, ist wurscht, Hauptsache man startet. Und ich empfehle auch nicht alles auf einmal, weil das ist überfordernd und das ist dann wieder Stress. Ich empfehle immer mit einer Sache oder mit einem Bereich zu starten und einfach mal zu gucken, wie tut's mir. Ich empfehle zum Beispiel jedem früh eine kalte Dusche. Einfach weil es erfrischend ist, aktivierend in den Tag starten. Und die meisten, denen ich das empfehle und die das mal in der Woche machen, sagen, ach, das ist aber richtig gut, das mache ich jetzt dauerhaft. Und darum geht's. Es vielleicht auch mal ausprobieren. Was Neues ausprobieren ist ganz oft unangenehm. Aber wenn man merkt, wie es mir damit geht, dann bleibt man gerne dabei. Ne? Und dann ist es auch keine Überwindung mehr, sondern so, ich freue mich jeden Morgen auf meine kalte Dusche. Aber wenn jemand sagt, so kalte Dusche am Morgen habe ich überhaupt keine Lust, kann ich mich weder überwinden, noch habe ich Lust, das auszuprobieren, dann ist das okay. Ne? Man muss nicht alles machen, was im Buch steht, aber mit einer Sache anfangen. Und ich habe es auch ein bisschen so hierarchisch aufgedröselt im Buch, dass man vielleicht auch mit den Sachen anfängt, die ein bisschen naheliegender und einfacher sind, zum Beispiel Luft. Dass man einfach mal guckt, wo lebe ich, was habe ich für Luft, was kann ich tun, damit die Luft sauberer ist und was kann ich tun, um besser und bewusster zu atmen. Erstmal nur das. Ja, und es ist ja eine lebenslange Reise, Gesundheit, die nie abgeschlossen ist. Das Leben verändert sich, man hat ständig neue Situationen, auf die man reagiert. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich sage, du musst dieses Buch in 6 Monaten umgesetzt haben. Nee, fang mit einer Sache an und mach das dann in deinem Tempo. Und Veränderungen sind ein Teil des Lebens. Aber vor allem sich da keinen Stress machen, aber zumindest gucken, wie kann ich dranbleiben. Weil die guten Dinge im Leben entstehen eigentlich nur, wenn man dranbleibt. Immer. Und das ist
Ja.
vielleicht auch ein Grund, warum so wenig Menschen wirklich gesund sind. Weil es bequem ist, nichts zu tun. Und weil es auch bequem ist, irgendwann zu sagen, ah, oh, okay, los. Aber so wäre man weder gesund noch glücklich.
Es ist halt auch zu einfach, irgendeine Pille zu schlucken, ne? Das ist, glaube ich, halt, das kommt auch noch dazu. Wenn man Schmerzen hat, dann ist zwar heute eher der Griff zum Schmerzmittel, anstatt die Ursachenforschung. Steht leider dann auf der Agenda, ne, für die meisten Leute.
Naja.
Ja.
Die meisten Menschen sehen auch Gesundheit nicht als ein Geschenk, sondern als eine Ressource, die man verbrauchen kann. Wir kommen halbwegs gesund auf die Welt und dann gehen wir irgendwann ins Arbeitsleben und dann ist Gesundheit etwas, das wir verheizen können. Und wenn wir irgendwann nicht mehr gesund sind und Schmerzen haben oder krank sind, dann erst beginnen wir uns vielleicht ein bisschen für Gesundheit zu interessieren, wenn sie weg ist. Aber ich empfehle eigentlich, Gesundheit immer wie ein Geschenk zu nehmen, und die auch zu pflegen. Ja, damit wir eben nicht irgendwann, wenn der Karren gegen die Wand gefahren ist, ein böses Erwachen haben.
Was bedeutet denn jetzt die Epigenetik konkret aus deiner Sicht für auch die Prävention von chronischen Krankheiten? Also, weil ich sag mal, alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, sind ja eigentlich, also sich gesund ernähren, viel schlafen oder ausreichend schlafen und diese ganzen Faktoren, auch Liebe und Luft und überhaupt, das ist ja eigentlich nichts Neues. Die Forschung hat ja jetzt nicht insoweit das Rad neu erfunden. Wir wissen halt jetzt nur mehr, wie wir funktionieren. Aber ne, also eigentlich gibt es ja keine Neuerung. Aber letztlich ist es ja jetzt die Frage, wie wir alle wahrscheinlich damit umgehen, mit diesem Wissen, oder?
Und das ganze Neue, was wir lernen, ist immer mehr die Bestätigung, dass wir die Natur brauchen. Die Natur oder die Natur in unserem Alltag. Und es ist nichts Neues so gesehen, nee. Aber Mal. Was war die genaue Frage?
Nee, also ich glaube, also irgendwo denke ich halt, dadurch, dass wir in einem einer kapitalistischen Welt leben, wo die Pharmaindustrie halt besonders präsent ist, ja, die wird halt jetzt nicht den Leuten alle raten, ach ja, statt unsere Pille zu schlucken, gehen sie doch einfach mal in den Wald, ja. Also das sehe ich irgendwie nicht, dass das passieren wird. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das genau die Lösung wäre für die meisten Probleme, ja, wie du sagst, zurück zur Natur. Glaubst du, dass die Epigenetik, also dieses Forschungsfeld und dann auch Menschen wie du, die versuchen, das Ganze publik zu machen, sodass auch die Allgemeinheit davon erfährt. Glaubst du, oder ihr steht eine Chance, dass wir die Pharmaindustrie sozusagen hinter uns lassen und ja, uns wieder auf unsere Natur besinnen, wenn du so willst?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich sehe jetzt auch nicht das, was wir tun, als Kampf an. Also auch Medikamente können lebensrettend sein und haben uns irgendwo als Menschheit auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Und ich bin nicht gegen Medikamente. Ich bin einfach nur dafür, dass Gesundheit auch ohne Medikamente funktionieren sollte. Und dass, wenn jemand krank ist und zum Arzt geht, dass man vielleicht erst guckt, was kann diese Person epigenetisch tun, um gesünder zu werden, bevor eine Pille geschluckt wird. Und da sind wir dann ganz schnell bei einer Diskussion über unser Gesundheitssystem und über Volkswirtschaft.
Ja.
Und das würde wahrscheinlich jetzt locker noch mal eine Stunde füllen. Aber ich hoffe natürlich, längerfristig was bewirken zu können in der Welt. Aber ich freue mich über jeden einzelnen Menschen, den ich für mehr Gesundheit begeistern kann. Und es ist ja so, wenn eine Person gesünder wird und es mehr ausstrahlt, das hat ja immer, also Gesundheit ist ja auch ansteckend, ne? Dann hat man vielleicht auch in dem Moment positiven Einfluss auf seine Mitmenschen. Das heißt, eine Person, der ich helfe, gesünder zu werden, hat immer auch einen positiven Dominoeffekt. Und vielleicht können wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren als Gesellschaft wieder mehr in die Gesundheit denken. Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, die Pharmaindustrie zu besiegen oder irgendwie sowas, sondern die Zukunft der Medizin sollte eine Mischung sein aus konventionell, also Operationen, Strahlung, Medikamente, aber auch Natur. Und das ganze Natürliche oder Naturheilkunde wird aktuell einfach belächelt im Medizinsystem. Und das ist halt die Hybris der Menschen, dass wir denken, mit moderner Technik und Operationen und noch besseren Techniken und noch besseren Medikamenten alles lösen zu können, aber wir merken gar nicht, auf was für einem Holzweg wir da eigentlich sind. Auf der anderen Seite, für gesunde Ernährung gibt es keine Lobby. Ich habe noch nie Fernsehwerbung gesehen für den Verband deutscher Apfelbauern, ne, oder für Weidefleisch. Aber wenn du einmal bei RTL reinschaust, siehst du Werbung für Bier, Tiefkühlpizza, Medikamente, Süßigkeiten, Alkohol. Diese ungesunden Sachen werden ja auch in der Werbung mit Spaß und Freude und Coolness verbunden. Und das ist auch ein Riesenproblem. Es ist erstmal nicht cool, einen Apfel zu essen oder Wasser zu trinken. Aber das ist ja nur Programmierung, ne? Und wir checken eigentlich gar nicht, wie sehr wir programmiert sind durch äußere Einflüsse. Und ja, da vielleicht auch an der Stelle die Inspiration, wieder mehr für sich zu denken. Nicht, was ist denn etwas, was mir von außen vermittelt wird, was gut wäre für mich, sondern was will ich denn eigentlich? Ne? Alles, das Gesundheitssystem, Werbung, Medien, aber auch die Schule, das sind ja alles eine Arten von Indoktrination, wo uns was vermittelt wird, was gut für uns ist oder was wir machen sollten. Aber ein glückliches und gesundes Leben findet für mich immer dann statt, wenn ich selber für mich überlege, was will ich denn eigentlich, und mich mal von allem losmache, was von außen gesagt wird, was gut für mich wäre. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Ja.
Selbstverantwortung übernehmen, ne? Damit geht's los eigentlich.
Immer.
Ja.
Ja.
Du schreibst in deinem Buch auch über Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Vitamin D. Ich weiß, das wird immer noch nach wie vor kritisch betrachtet, anscheinend. Ich kann es mir selber nicht so ganz erklären, weil seitdem ich Vitamin D nehme, geht es mir wesentlich besser. Ich kann auch nur für mich sprechen hier, aber an dieser Stelle. Aber du hast dich ja dazu geäußert. Würdest du sagen, es gibt durchaus Nahrungsergänzungsmittel, die man, außer mit Vitamin D vielleicht jetzt auch, die man jetzt in unseren Breitengraden hier in Deutschland, in Europa nehmen sollte oder da mal einfach checken lassen sollte, ob man vielleicht ein Defizit hat?
Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Nahrungsergänzungsmittel. Falls jemand Lust hat, da mal reinzuschauen. Es gibt, also die Grundannahme ist ja, die meisten Menschen haben Nährstoffdefizite, weil wir es heute nicht mehr schaffen, die Nährstoffe aufzunehmen über die Ernährung, die unser Körper wirklich braucht. Und Vitamin D und Omega-3 zum Beispiel sind absolute Klassiker. Gerade bei Omega-3 hat 95% der Bevölkerung ein Defizit. Das heißt, da mal nachmessen macht Sinn. Aber das ist auch ein Nährstoff, da muss ich nicht nachmessen. Da kann man auch einfach nehmen und gucken, wie tut's mir. Aber ein Test hilft immer ganz gut, um zu schauen, wo stehe ich wirklich. Magnesium und Jod sind auch so Dinge. Magnesium über die Nahrung decken fast unmöglich, vor allem wenn man einen erhöhten Verbrauch hat. Also wenn man Sport treibt oder mal Stress hat. Jod, wer nicht gerade reichlich Fisch und Meeresfrüchte und Algen isst. Ab 40 Jahren etwa gehen unsere Q10-Speicher leer, weil unser Körper kaum noch selber bildet im Alter. Ja, das sind so die Nährstoffe, wo ich anfangen würde. Ne? Und bei Nahrungsergänzungen würde ich auch immer unterscheiden zwischen Nährstoffen erstmal, weil das kann man messen. Und dann gibt es ja vielleicht auch Naturheilmittel. Extrakte, Ballaststoffe, Proteine, Adaptogene, auch Probiotika, mit der wir unsere Gesundheit positiv beeinflussen können. Man kann aber Nahrungsergänzungsmittel immer, man kann sie richtig einsetzen, man kann sie aber auch falsch einsetzen. Man kann gute Produkte nehmen, man kann aber auch Produkte nehmen, die es nicht besser machen. Und deswegen ist mir auch da die Aufklärung wichtig und auch eine meiner Tätigkeitsfelder ist, ich bilde Ärzte und Heilpraktiker und Therapeuten aus in Nährstofftherapie, damit man es eben richtig macht, weil es ein Riesenhebel für die Gesundheit sein kann. Und dass es immer noch kritisch beäugt wird, das liegt halt einmal daran, dass es eben so viel Schund gibt, also wirklich schlechte Produkte, schlechtes Marketing. Aber es ist auch einfach nicht Teil unseres Medizinsystems. Na? Unser Medizinsystem basiert im Grunde auf Medikamenten, nicht auf Nährstoffen. Nährstoffe machen den Körper ja wieder gesund. Und jeder gesunde Mensch ist ein verlorener Kunde für die Pharmaindustrie. Das ist leider so. Und alles, was den Menschen wirklich nachhaltig gesünder macht, wird kritisch beäugt. Aber das hat wirtschaftspolitische Gründe. Es hat auch den Grund, dass ein Mediziner in seinem Medizinstudium eigentlich nicht viel über Gesundheit lernt, über Ernährung, über Nährstoffe, obwohl es die Grundlage für Gesundheit ist. Und es liegt auch daran, dass mit Vitamin D eigentlich niemand wirklich Geld verdienen kann.
Richtig, es ist ein bisschen billig, ne?
Ja, Vitamin D ist auch nicht patentierbar. Sonst wäre das Ganze anders. Ne? Für die Pharmaindustrie ist immer noch relevant, was ist patentierbar, damit es eben ein Monopol gibt. Aber eben mit Vitamin D gibt es auch Studien vom Krebsforschungszentrum Heidelberg, wie viele tausend Menschen jedes Jahr weniger an Krebs sterben würden, wenn wir nur ein bisschen Vitamin D in der Bevölkerung verteilen würden. Und aber damit verdient niemand Geld. Ja. Das ist Eigenverantwortung.
Kann man denn sagen, weil natürlich gibt's, wie du gesagt hast, also die Nahrungsergänzungsmittelindustrie möchte ja auch was vom Kuchen abhaben, so, ne? Und man kann sie ja wirklich überall kaufen, sei es in der Drogerie oder bei Amazon oder bei sonstigen Online-Händlern oder auch in der Apotheke. Ja. Würdest du sagen, um halt eben nicht, ich sag mal, den Schund zu kaufen, der Gang in die Apotheke ist der beste für Nahrungsergänzungsmittel? Hat man da eine Sicherheit mit?
Nicht immer, nee. Also Apotheke ist besser als Drogerie oder Supermarkt. Und Apotheke ist vielleicht auch besser als Amazon. Aber so die beste Qualität an Nahrungsergänzung kriegst du eigentlich im Internet, wenn du direkt beim Hersteller kaufst. Aber ja, es gibt unzählige Anbieter, unzählige Produkte. Deswegen auch in dem Nahrungsergänzungsbuch spreche ich auch ein bisschen darüber, wie jeder gute Qualität erkennen kann.
Okay.
Und auf unserer Plattform geben wir auch Empfehlungen, welche Produkte wir nehmen, weil ich probiere alles aus, ich will alles wissen, ich berate auch ein paar Firmen im Nahrungsergänzungsbereich. Und dann ist es mir einfach wichtig, dass die Menschen, die was für ihre Gesundheit tun können, auch die Präparate bekommen, die ihnen wirklich helfen. Aber ja, Apotheke ist besser als anderes, aber ist nicht optimal. Aber es gibt auch in der Apotheke gute und weniger gute Präparate, muss man so zu sagen. Es gibt auch in der Apotheke Präparate, die mehr Zusatzstoffe als Inhaltsstoffe haben. Aber würde ich trotzdem nicht alles über einen Kamm scheren. Man muss immer differenzieren.
Ja, wir sind schon fast am Ende unserer aktuellen Episode angekommen, aber mein Vorgängergast hat dir noch eine Gamechanger-Frage hinterlassen, die ich dir gerne stellen würde. Und die da lautet: Welche eine Sache würde alles andere einfacher machen aus deiner Sicht?
Bezogen auf was?
Das kannst du dir wohl aussuchen. Das hat er nicht näher differenziert hier.
Welche eine Sache?
Bezieh es doch
Es
einfach
kann jetzt
auf
wirklich alles sein.
Epigenetik.
Ja.
Machen wir es doch themenbezogen. Welche eine Sache in der Epigenetik würde alles andere einfacher machen?
Wenn jeder Mensch die Verantwortung für sein Leben selber übernimmt, das ist die Grundlage für alles. Verantwortung für seine Gesundheit, für sein Lebensglück, für seinen beruflichen Erfolg. Wenn er nicht andere dafür verantwortlich macht, sondern selber die Verantwortung übernimmt. Das ist die Grundlage für alles.
Ja, guter Schlusssatz, würde ich sagen. Wo können die Zuschauer dich denn online finden, mehr über dich herausfinden, wenn sie das möchten?
Wenn man Martin Auerswald googelt, kommt man auf meine Plattform. Die heißt Schnell, einfach, gesund. Auf Instagram bin ich recht aktiv. Martin Auerswald. Wenn man auf Amazon meinen Namen eingibt, kommen meine Bücher. Also jeder, wie er mag. Aber da findet man mich schon relativ gut, würde ich sagen.
Prima. Verlinken wir natürlich wie immer in den Shownotes. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Euch danke fürs Zuhören und nicht vergessen, ein Abo dazulassen, damit ich weitere spannende Gäste wie Martin einladen kann. Danke euch und bis bald.